Welche Folge haben wir? Gott, ich hab vergessen.
Warte, gucke ich nach.
Ah, 222. Schnapszahl. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Sneakpods. Wir haben in unser Sofa in einer beliebigen amerikanischen Großstadt aufgeschlagen und befinden uns im Dschungel der Liebe. Mit dabei ist der Mann, der 20 Frauen schon abgeschleppt hat, Robert Krüger.
Howdy. Und auf der anderen Seite dieser Skype-Verbindung, Martin Narajek, der mit der 19 hadert.
Hallo. Und es werden keine 20 mehr. Der perfekte Ex. Worum ging's?
Der perfekte Ex ist eine Romantikkomödie mit Anna Faris in der Hauptrolle. Und in der männlichen Hauptrolle haben wir Chris Evans. Und Anna Faris hat ein munteres Single-Leben. Sie tobt sich so durch die Betten nach nächtelangen Partys und so weiter. Ihre Schwester hingegen ist eher so die Brave. Die Familie kommt ursprünglich vom Land und sie ist irgendwie in die Stadt gezogen, nach Boston, glaube ich. Ist die beliebige Großstadt, in der wir uns befinden. Und was ihr klar wird, ist, beziehungsweise sie liest das in einer Frauenzeitschrift. Sie hat irgendwie so einen Artikel, da steht drin, Frauen, die in ihrem Leben mehr als 20 Sexualpartner hatten, finden mit 96%iger Wahrscheinlichkeit nicht mehr den richtigen zum Heiraten. Und das schockiert sie so ein bisschen und dann fängt sie an, eine Liste anzulegen.
Bitte? Gibt's ja diese fantastische Szene, die auch im Trailer drin ist, in der U-Bahn, wie sie da sitzt und dieses eben diesen Artikel liest und sich zu der Frau, die etwas älter ist, umdreht so, was? Im Durchschnitt 10? Und die Frau sagt so, das ist aber mächtig viel. Das ist viel zu wenig.
Ja, genau. Also jedenfalls legt sie dann eine Liste an und stellt fest, dass sie bei 19 ist. Und dann versucht sie das mit ihren Freundinnen zu vergleichen und dabei kommt raus, dass die Zahl doch verdammt hoch ist. Also zumindest in ihrem Freundeskreis ist 20 offensichtlich oder 19 total viel. Und daraufhin beschließt sie halt, diese Zahl darf nicht mehr steigen. Der nächste Neue, mit dem sie ins Bett steigt, mit dem sie noch nicht im Bett war, müsste dann also demzufolge der sein, den sie heiratet. Oder, und das ist dann die Prämisse, wieso der Film Der perfekte Ex heißt, sie könnte ja theoretisch alle ihre Ex-Freunde durchgehen, die würden ja die Zahl nicht erhöhen. Und wenn davon einer jetzt vielleicht sich irgendwie geändert hat seit den Jahren, mit denen sie nicht mehr mit ihm zusammen ist und der jetzt vielleicht total cool ist, und dann könnte man da ja nochmal was aufwärmen. Und das ist das, worum es in dem Film geht. Wir gehen dann einfach mit ihr alle Ex-Freunde durch und es ist ein Desaster nach dem anderen.
Naja, sie kriegt etwas Hilfe von ihrem Nachbarn, der einen ganz ähnlichen Lebenswandel hat wie sie und auch jede Nacht irgendwie eine andere in der Wohnung hat. Aber das Problem hat, er möchte sie gerne immer wieder sofort loswerden am nächsten Morgen und versteckt sich dann häufig bei ihr. Und dann machen die beiden, schließen einen Pakt. Sie hilft ihm, dass er sich bei ihr verstecken kann, damit die Frauen halt einfach am nächsten Morgen einfach aus seiner Wohnung verschwinden und er irgendwie hat irgendwie Fähigkeiten, die dem eines Polizisten ähnlich sind, hilft ihr dabei, die Ex-Freunde aufzuspüren.
Genau. So, und jetzt mal zu der Frage, wie wir das fanden. Also, ich fand den ein bisschen öde.
Langweilig.
Ja, genau. Das Problem ist, glaube ich, also zum einen ist die Geschichte natürlich extrem vorhersehbar. Also man kann sich auch, glaube ich, kann sich jeder von unseren Hörern, der uns schon länger hört oder der schon ein paar Mal solche Romantikkomödien gesehen hat, an einem Finger abzählen, wie das ausgeht, aber wir werden es trotzdem nicht verraten. Das ist mal das eine Problem von der Geschichte, das ist einfach total vorhersehbar. Und
aber das, finde ich, ist nicht der Kritikpunkt. Vorhersehbar sind alle Romantikkomödien, finde ich.
Okay, also was stört dich viel mehr?
Mich hat sie vor allen Dingen sehr gestört. Also ich fand sie in ihrer Rolle furchtbar affektiert und so gekünstelt, gewollt, primitiv dargestellt. Und das ist überhaupt nicht gut rübergekommen. Also diese halben Slapstick-Einlagen, also irgendwie fällt sie öfter mal hin oder hat irgendwie Pech und irgendwas und alles furchtbar gewollt und konstruiert, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, einen Film zu sehen, wo ich weiß, wie er ausgeht. Und wir haben auch ganz tolle Romantikkomödien schon in der Sneak gesehen und da war auch klar, wer wen kriegt am Ende, aber die sind einfach viel besser inszeniert gewesen. Und hier ist halt, und die Grimassen, die sie da auch daran schneidet, also ganz furchtbar langweilig.
Ja.
Hat mir überhaupt nicht gefallen, ihre Rolle auch nicht.
Ja, und ich glaube, dass das der ganze Witz, den diese Geschichte so beziehen soll, kommt halt auch aus so einer amerikanischen Prüderie raus, gell? Also
ja.
Oder aus diesem Clash zwischen Stadt und Land. Gut, den gibt's bei uns sicherlich bestimmt auch in irgendeiner Form. Kann ich jetzt auch nicht beurteilen so richtig, aber sie lebt halt in der Stadt und geht da irgendwie in Clubs und Bars und macht und tut und lernt da andauernd irgendwie einen kennen. Und ihre Freundinnen, die leben auf dem Land und da geht es halt alles etwas gemächlicher zu und man hat halt über die Zeit nicht so die Menge an Sexualpartnern.
Weil das Dorf einfach nicht groß genug ist.
So ungefähr, weil das Dorf, man hat irgendwie die paar aus der Highschool hat man irgendwie gehabt und das danach hat man dann irgendeinen und den heiratet man dann und dann ist es offensichtlich gut so. So wird das dargestellt. Ob das jetzt so ist in Amerika oder nicht, können wir nicht beurteilen von hier aus, aber so kriegen wir das vorgeführt. Und dann soll daraus so ein Witz entstehen, dass eine von ihren Freundinnen ist dann immer total entsetzt und dann kommen irgendwelche Sexualpraktiken zur Sprache, wenn es dann heißt irgendwie, der steht so auf 69 und dann hat die eine immer sofort einen Kommentar bei der Hand, irgendwie 69, was für 17-Jährige, die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Gag gehen sollte.
Die nicht genügend Zeit haben.
Genau, die irgendwie alles.
Weil die Eltern nach Hause kommen oder
richtig,
so.
Richtig, die alles auf einmal machen müssen, bevor die Eltern zu Hause sind, genau. Ja, und lauter so Scherze, die irgendwie mit so einer prüden Sexualmoral spielen und auch nur lustig sind, wenn man mit diesem Scherz halt irgendwelche Grenzen übertritt. Und
ganz schlimm auch die Szene, wo sie irgendwie alkoholisiert in der Bar tanzt oder irgendwie noch eine Rede hält. Was mich dann wirklich sehr, sehr genervt hat, dass sie diese Rede zweimal hält in dem Film.
Ja.
Also das musste ja nun wirklich nicht sein.
Ja, und den schönen Champagner da verschüttet. Auch ja. Nicht richtig. Hat uns als
jawohl, das Anstoßen mit der Flasche gegen Glas, das fand ich echt gut.
Ja, okay.
Das hat sich nicht erwartet. Also das fand ich echt witzig.
Ja, das war vor allen Dingen auch so eine unglaubwürdige Geschichte, gell? Sie kriegt da oben in diesem Raum oben ein Glas Champagner in die Hand, trinkt das aus, nimmt die Flasche mit runter. Man sieht, die Flasche ist noch mehr als halb voll. Es ist irgendwie nicht mehr als 3 Minuten vergangen, weil sie hat da oben kurz mit jemandem geredet, geht dann mit der Flasche in der Hand die Treppe runter und hält die Rede und ist total besoffen. Und ja. War vorher noch total nüchtern. So unlogischer Quatsch passiert halt andauernd.
Genau, so schnell kann Alkohol nicht wirken. Ich glaube, das könnt ihr in einem anderen Podcast erfahren, wie das funktioniert.
Ich kann mich nicht ganz frei machen davon. Ich habe zweimal gelacht oder so. Vielleicht.
Aber ich glaube, der Champagner war gut. Ich meine, Stefan hätte irgendwie was erwähnt, dass der Champagner nicht der schlechteste wäre. Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war.
Das war Taitinger, der ist schon ganz okay. Oh. Das ist schon ziemlich gutes Zeug. Ich meine jetzt so grundsätzlich, ich habe in dem Film irgendwie zwei, dreimal wirklich gelacht und so ein paar Mal gekichert, ja.
Ja.
Aber das hat er nicht getragen über die volle Länge und was, wo ich mich nicht ganz frei machen kann davon, ist, dass die Rolle von dem Chris Evans schon cool angelegt war. Er hat irgendwie den cooleren Part gehabt und hat so ein paar Sprüche gerockt,
absolut.
Wo man sich irgendwie dachte, der Typ ist ja echt tiefenentspannt, was seine ja. Frauengeschichten angeht. Das war schon an manchen Stellen lustig, aber es hat den Film halt überhaupt nicht gerettet.
Nee, weil der weibliche Part nicht gestimmt hat. Und normalerweise fiebert man ja schon so ein bisschen mit, jetzt müssen sie sich irgendwie kriegen, aber das war so abgedroschen. Irgendwie, man konnte wirklich das Drehbuch hat man fast in den Händen gehalten. Also so, jetzt haben sie Streit und dann versöhnen sie sich gleich in der nächsten Szene und das und das und das. Also man hat wirklich so drauf gewartet, dass diese Eckpunkte abgearbeitet werden endlich in dem Film. Und das finde ich schade, wenn man darauf hinarbeitet als Zuschauer, dass endlich irgendwie die nächste Szene erreicht wird und man genießt die nicht.
Ja, und auch der Showdown, gell, mit so einer konstruierten Hektik, die überhaupt keinen Grund hatte.
Die gar keine Hektik war,
ja, genau. Sie hetzt dann da von Pontius zu Pilatus und findet eben ihn nicht und es geht kreuz und quere Jagd durch die Stadt mit mehreren Verkehrsmitteln und allem Möglichen und am Schluss mit über den Zaun klettern und in den Rosenhecken hängen bleiben und alles, was du dir so überlegen kannst. Und dann fragst du dich kurz, warum hat sie es eigentlich so eilig? Und wenn du drüber nachdenkst, es gibt überhaupt keinen Grund, sie könnte einfach warten bis nächsten Morgen oder so. Es ist überhaupt kein Zeitdruck da. Es gibt überhaupt keinen externen nee. Grund, der auf sie einwirkt.
Er hat noch nicht mal vor, in ein Flugzeug zu steigen und nichts. Irgendwie die Stadt für immer zu verlassen. Gar nichts.
Ja. Gar nichts. Es ist total konstruiert.
Er spielt in einer beschissenen Band und geht am nächsten Tag wieder nach Hause. Ja. Und er wohnt gegenüber von ihr. Also sie hätte nur klopfen müssen am nächsten Tag.
Ja, sie hätte sogar wahrscheinlich am Abend einfach vor seiner Tür. Und das Geile ist, sie sagt das ja selbst noch. Ja. Ach, ich hätte doch zu Hause auf ihn warten sollen. So, denkst du dir so, ja, hättest du, ja, dann müsstest du genau. Diesen Schwachsinn nicht angucken.
Hätte so sein sollen, ja.
Ja, oh Gott, ärgerlich.
Ja, und dieser Grundgedanke des Films, also dass man eben mit mehr als 20 Sexualpartnern nicht mehr den Mann fürs Leben findet, ist natürlich auch, ich finde, das ist irgendwie auch vollkommener Quatsch, wo das wieder herkommt. Also,
ja gut, das kaufe ich dem Film noch so ab als dieses
ja, aber, jede Woche aber dann, steht, aber
jede
die
Woche
Lösung.
Steht was, ja, nee, ich meine, jede Woche steht was anderes in den Frauenzeitschriften.
Ja.
Ja, und oder auch in diesen Männerzeitschriften, deinen einen Tag brauchst du den perfekten Arsch, den nächsten Tag brauchst du das und hier sind die 100 besten Anmachsprüche und so. Und wenn du diesen ganzen Unfug glaubst, der in diesen bunten Blätternwald drin rauscht, dann kommst du vielleicht auf so Ideen. Das mag ja alles sein. Also die Prämisse von dem Film, auch wenn es natürlich irgendwie Quark ist, kaufe ich dem Film schon noch ab, so als Setting. Okay, mein Gott, geschenkt. Aber es hat halt einfach nicht getragen. Also.
Nee.
Allerdings, wie findest du Anna Faris so mal rein optisch?
Mir gefallen ihre Ohren überhaupt nicht.
Was?
Das hat mich immer im Film gestört. Ich habe gesagt, weil sie hat immer einen Pferdeschwanz getragen. Ich habe gesagt, jetzt mach doch mal die Haare auf, dann sieht man diese furchtbaren Ohren nicht.
Ich habe kein einziges Mal ihre Ohren überhaupt nur wahrgenommen. Was ist denn mit ihren Ohren?
Die sehen furchtbar aus.
Aha. Du hast ja Fetische. Da kommen ja hier Sachen ans Tageslicht. Oh mein Gott.
Ja, nee. Ansonsten, Ich finde sie so ganz, ganz attraktiv und nett, aber ich finde, sie gefällt mir wesentlich besser, wenn irgendwie ein Typ mit einem Messer hinterher rennt.
Du spielst auf ihre anderen Filme an.
Scary Movie.
Ja, die ist offensichtlich so ein Wegrennen- und Schreimädchen.
Genau.
Ja, also ich finde sie auch für ihr Alter offensichtlich gut, sehr gut gehalten. Ziemlich
weiß. Wie alt ist sie denn?
Ich weiß es nicht, aber in den Großaufnahmen habe ich das Gefühl gehabt, dass sie doch nicht mehr 23 ist. Ich weiß es nicht, guck gerade mal nach, warte mal. 76, die ist 35.
35, naja, doch, gut.
Ja, auf jeden Fall
gut gehalten. Ich hätte jetzt mal 10 Jahre weniger, würden auch noch durchgehen.
Ja, wie gesagt, in den Großaufnahmen meint man schon zu sehen, dass sie nicht mehr Mitte 20 ist, aber trotzdem, ich finde sie schon heiß irgendwie. Dieses rote Kleid stand ihr überhaupt nicht, da sahen ihre Brüste aus wie ein Balkon, das war fürchterlich. Aber so insgesamt
war sie doch immer
schon,
sehr, sehr...
Schon Hottie, das muss man schon sagen. Ja. Also was mich nur auch geärgert hat, so der Film redet die ganze Zeit über Sex und über Anzahl von Sexualpartnern und erwähnt andauernd irgendwelche Sexpraktiken und so weiter. Aber es ist natürlich alles sehr amerikanisch, sehr, sehr, sehr züchtig inszeniert. Also man wacht dann da am nächsten Morgen im Bett auf und hat offensichtlich den totalen Filmriss und Sex mit demjenigen gehabt, der da schnarchend nebendran liegt. Aber man ist vollständig bekleidet und hat also man ist nicht nackt, nicht untenrum, nicht obenrum und der Nachbar auch nicht. Also trotz totalem Filmriss hat man sich noch wieder angezogen nach dem Sex. Und So Sachen passieren halt andauernd. Das ist halt so typisch amerikanisch, gell? Wenn dann irgendwie rumgefummelt wird oder so, dann blendet die Kamera immer weg. Das einzige Mal, wo man sie mal tatsächlich beide nackt sieht, ist dann, wo sie von hinten, also von hinten gefilmt werden und wenn da jetzt ein Tonaussetzer gewesen wäre an der Stelle, was man sich da wieder alles hätte denken können.
Nee, Hafenbecken springen, ja.
Ja, ins Hafenbecken springen und werden von hinten gefilmt. Da sind sie dann mal für so einen kurzen Augenblick, hat man das Gefühl, oh, ich habe sie beide nackt gesehen. Aber das ist halt wieder so alles sehr amerikanisch züchtig inszeniert. Bei so einem Film, der so die ganze Zeit so tut, als ob er so frivol und so ein Thema so ganz offen behandelt und so. Und dann, ja.
Ja.
Ist auch wieder so doppelt.
Ja, also es ist sicherlich nicht die beste Romantikkomödie, die es gibt.
Bei weitem nicht, nein. Was machen wir da jetzt punktemäßig draus?
Ja, das, was dem Film zusteht, unserer Meinung nach. Ne? Ich gebe 4 Punkte.
Ja, ich hätte jetzt 4,5 gesagt. Also es ist auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Also unter 5. Aber natürlich ist es nicht wirklich ärgerlich oder so. Also ja, man guckt den halt so weg. Man lacht ein paar Mal. Man weiß, wie es ausgeht.
Ja.
Und die Charaktere sind alle fürchterliche Stereotypen, aber ja, mehr sollte man halt nicht erwarten. Ja.
Ja.
Tut nicht weh, aber das ist auch alles.
Man kann auch gut dabei schlafen.
Ja, der Herr Giesbert.
Der Herr Giesbert hat wieder schön geschlafen und das ist eine lustige Geschichte passiert auf dem Parkplatz, als wir dann zu den Autos gegangen sind nach dem Film, wurde er direkt erkannt und auch als derjenige, der immer schläft im Kino.
Er wurde als Sneakpot erkannt, oder was?
Ja, also wir wurden als Sneakpot erkannt und dann kam auch gleich irgendwie so von hinten so, und wie ist eure Meinung? Und Stefan meinte irgendwie so, ja, wohl nicht so. Und irgendwie kamen die dann kurz ins Gespräch, ich war schon ein bisschen weiter vorne, und dann irgendwie stellte sich raus, dass sie auch Stefan erkannten als die Person, die im Kino immer schläft.
Das war mir so.
Sehr gut, ja. Und also an der Stelle nochmal viele Grüße an unsere beiden Hörer, die uns auf dem Parkplatz erkannt haben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Kommentar reinschreiben oder mal ein Bild von euch schicken. Es war relativ dunkel, wir konnten nicht so viel sehen und wir waren echt wahnsinnig müde. Und schreibt doch mal, wie ihr den Film fandet.
Genau, immer Kommentare schreiben. Das ist ja immer wieder lustig, wenn wir so auf der Straße, oder was heißt auf der Straße, aber zumindest im Kino oder vorm Kino erkannt werden. Ich war schon zu meinem Auto abgebogen, ich habe es nicht mehr mitgekriegt. Schade, finde ich ja lustig. Ja,
wir können doch gern Bilder einschicken, so wie Christoph immer aufnimmt. Ja, oder wie wir ja, jetzt auch wieder aufnehmen.
Das hat ja ein schönes Echo getriggert in der letzten Sendung. Es hat, glaube ich, bis zum 15. oder 14. Kommentar oder so gebraucht, bis sich die Kommentare mal auf den Podcast bezogen. Vorher hat man nur über das Bild diskutiert, fand ich ja auch sehr schön. Ja, also wer es nicht gesehen hat, in der letzten Sendung das Bild zur Aufnahme, Christoph Spezial. Ach, jetzt hast du es verraten. Ich hätte die Leute jetzt auf die Folter gespannt. Ja, schaut euch das an, sneakpot.de.
Ja.
Was ich noch erwähnen wollte im Kino. Wir hatten letzte Woche war ich ja gar nicht mit. Also vor 1 oder 2 Wochen, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau, hatten wir so einen 5-minütigen Demo-Reel von dem Film Das gibt Ärger, heißt er, glaube ich, mit Reese Witherspoon. Kannst du dich erinnern? Da waren wir zusammen, glaube ich, oder?
Nee.
Nee? Mit wem war ich denn da? Nee.
War es vielleicht mit Björn?
War es nur mit Björn oder mit Stefan? Also jedenfalls saßen wir relativ weit vorn zu dem Zeitpunkt und es gab so einen 5-minütigen ja, Demo-Reel, glaube ich, nennt man das. Das ist wie so ein XXL-Trailer, in dem ganz viele Szenen fast komplett drin sind. Und wir haben diesmal wieder so ein Ding gesehen. Damals war es eben für Das gibt Ärger mit Reese Witherspoon, wo sie mit diesen 2 CIA-Agenten was anfängt. Der kann jetzt wahrscheinlich bei uns in der Sneak nicht mehr kommen.
Ich erinnere mich.
Hast du doch gesehen?
Nein, ich erinnere mich an den Trailer.
Ach so, okay. Jedenfalls, das ist, das sieht so aus, als ob das sehr, sehr lustig werden könnte, aber wie soll ich da jetzt drüber reden? Wenn die da die besten Szenen zusammengeschnitten haben, kann der Film trotzdem noch öde werden. Diesmal hat man uns so ein Ding gezeigt von Türkisch für Anfänger, der Film. Das gab's ja vorher mal als Fernsehserie. Das war doch auch ganz unterhaltsam, oder? So der, dieser Trailer, ja. Wie fandst du das?
Okay, also ich hab die Serie, glaube ich, 2-3 Mal gesehen und fand sie auch nicht schlecht. Kinofilm, mal gucken, ja.
Auf jeden Fall finde ich das cool, dass sie uns diese Demo-Reels zeigen, weil die sind halt schon nochmal so wie Extended-Trailer. Gehen halt.
Aber den Film kam, der war wohl schon in Previews, ne? Also irgendwie so wirklich Previews.
Ja, muss wohl.
Ja.
Also so Pressevorführungen und so scheint es schon
gegeben
zu haben.
Ja.
Ja, gut. Werden wir sehen, ob der bei uns noch kommt. Ich weiß aus dem Kopf gerade nicht, wann er anläuft. Aber was ich dann immer ein bisschen sinnlos finde, ist, wenn sie uns vor dem Film den Trailer für den Film zeigen, den wir gleich sehen. War diesmal auch wieder so. Siehst du den Trailer für Perfect X, oder wie heißt das auf Englisch?
What's Your Number?
What's Your Number? Was auch nichts mit dem Film zu tun hat. Aber egal.
Doch, die Nummer darfst du ja nicht über 20.
Ach so, das meinst du.
Ich hatte jetzt einfach eine Telefonnummer gedacht. Einer, okay, der Typen ist ja dann die Nummer 20 und einer wird dann irgendwie Nummer 19 oder sonst irgendwas. Nein, die grast ja alle ab.
Das ist ein bisschen, ja, okay, ich habe gerade irgendwie an eine Telefonnummer gedacht. Hm. Ja. Und dann siehst du den Trailer für What's Your Number und der Trailer ist zu Ende, dann kommt nochmal das Kinopolis-Logo und dann fängt der Film an und du denkst dir, ey, das kenne ich doch alles schon. Finde ich immer irgendwie so, zeigt uns lieber andere Trailer von Filmen, die wir irgendwann später zu sehen bekommen und nicht den Trailer für den Film, der gleich kommt. Also dafür müsst ihr keine Werbung mehr machen, da sitze ich eh schon drin.
Ja, genau. Das
ist immer irgendwie so ein bisschen Zeitverschwendung. Na gut, egal.
Ja, was soll man da sagen, ne?
Hast du noch was gesehen?
Nein.
Ich auch nicht.
Das heißt, wir haben nichts mehr mit Filmen zu besprechen.
Das ist echt schade.
Schade, ja.
Ich kann nur noch sagen, dass ich jetzt am Wochenende auf die Deutsche Meisterschaft Curling, zweite Runde, Endrunde, Finale fahre.
Mhm.
Und mal sehe, wo ich rauskomme. Platz 1 bis 4, irgendwo werden wir landen. Ja.
Ja. Dann viel Glück dabei.
Das mache ich mal und...
Ach so, Moment. Wir haben unsere neue Rubrik vergessen. Bob in Japan.
Wollt ihr die Rubrik noch weitermachen?
Ja, natürlich.
Bob in Japan, jetzt hast du mich natürlich einfach so überfallen. Was erzähle ich denn jetzt mal?
Ja. Letzte Mal hatten wir die Geschichte, wie die Toiletten aussehen in Japan.
Richtig,
die Toiletten. Und mit den Hausschuhen. Wie ist das denn, hast du schon über das Essen berichtet?
Nee, habe ich nicht. Man hat ja hier immer so den Effekt, dass man glaubt, in Japan essen sie Sushi den ganzen Tag, roher Fisch und so weiter. Das stimmt so nicht. Also man isst Sushi, aber das scheint mir da, also ich habe es nur in so einem Fastfood-Kontext kennengelernt, dass Sushi sowas ist, wo man reingeht, dann setzt man sich da an diesen Sushi-Circle, wo die kleinen Schiffchen oder die kleinen Tellerchen auf dem Förderband vorbeifahren. Das ist alles genauso, wie du das aus Deutschland auch kennst.
Mhm.
Nur, dass es erheblich günstiger ist. Also da kannst du dir den Bauch vollschlagen und an der Kasse heißt es dann irgendwie 9,80 Euro oder so. Umgerechnet. Wo du in Deutschland an der Stelle schon irgendwie 25 zahlst, wenn du das vergleichbar machst. Zumindest hier in Frankfurt bei den besseren Sushi-Läden. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo billige, aber die meide ich immer.
Was ist der Japaner denn, wenn er nicht Sushi isst?
Viele Gerichte, die irgendwie mit Reis gemacht werden, einfach so, du hast dann so ein Tellerchen mit, sagen wir mal, Schweinefleisch oder Hühnchenfleisch, irgendwelchen komischen Algen oder Fisch, teilweise als Filet, teilweise als Paste irgendwie, da ist er irgendwie klein gehäckselt oder ich weiß es nicht genau, so wie Fisch-Tartar, wenn du so willst. Und daneben hast du ein Schüsselchen mit Reis und dazu hast du dann in der Regel noch irgendwelche eingelegten Gemüse auf so kleinen Schälchen. Das wird dann alles so kreuz und quer durcheinander gegessen. Meistens gibt es dann noch eine Suppe dazu, wenn das so ein Menü ist. Und solche Sachen findet man sehr häufig, dass einfach irgendwie Reis kombiniert wird mit Hühnchen oder Fisch und irgendwelchen Algen oder, also Meeresfrüchte auf jeden Fall spielen schon eine große Rolle. Also du findest auch in Supermärkten so in den Regalen für Snacks, ne, Chips oder so Dinge, die du vom Fernseher wegknabbern könntest, da hast du durchaus getrocknete Oktopusbeine mit Chili gewürzt oder so. Oder getrocknete Fische oder irgendwie so kleine Sardellendinger, die einfach getrocknet und dann Chili drauf und so.
Ist das jetzt der Snack für das Fußballspiel oder ist das Essen noch?
Also die getrockneten Dinger mit Chili und so, genau. Das ist eher der Snack, ja, fürs Fußballspiel oder für den Spielfilm, okay, am Abend vorm Fernseher. Mhm.
So wie die Chinesen frittierte Skorpione dann knabbern.
Wahrscheinlich, in China war ich noch nicht. Aber Essen, also Fast-Food-Essen, es gibt natürlich die ganzen großen Ketten. Also du hast da überall McDonald's, Burger King und Pizza Hut, das findest du alles. Also du kannst dich da sehr, sehr amerikanisch fast-foodig ernähren, wenn du das möchtest. Japanisches Fast-Food ist dann tatsächlich irgendwelche schnellen Reisgerichte. Oder du hast so, es nennt sich, glaube ich, Onigiri oder so. Das sind so kleine Reispakete, die in so eine Algenblatt eingewickelt sind, wie das Sushi auch, nur dass das Ding ist dreieckig, also ist so ein Reispaket, so etwa die Größe von einem halben Cheeseburger oder so, aber dicker. Und das Ding ist dreieckig und ist dann komplett in diese Alge gewickelt. Von außen siehst du also nur so an den Ecken so ein bisschen den Reis rausgucken, wo die Wickelung nicht ganz rumgeht. Und außen ist es sonst eigentlich so dunkelgrün-schwarz von der Alge. Und innen drin ist dann Reis und der ist meistens irgendwie in der Mitte mit irgendwas gefüllt. Und da ist dann halt oft auch einfach Fisch drin. Da hat es dann eine Thunfisch-Geschichte drin oder es hat irgendwie irgendwelche komischen Bohnen oder so Dinge. Was wir auch hatten, was es da gibt, fermentierte Sojabohnen.
Also ich muss sagen, das klingt jetzt nicht so gut.
Das ist ziemlich eklig. Das ist eine sehr schleimige Angelegenheit und ich bin da nicht so der Fan von geworden. Okay,
das wäre mich jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es dort Dinge, die wir als Westeuropäer nicht anrühren würden? Außer den fermentierten Sojabohnen.
Mit Sicherheit. Also je nachdem, wie empfindlich man auf Seafood reagiert, also ob du jetzt mit Oktopusbeinen, mit Saugnäpfchen dran und so, ob du das abkannst, da hat jeder sicher seine eigene Grenze. Aber wenn du so über den Markt schlenderst, wir sind einmal durch so eine Marktstraße gelaufen in Tokio, wo du frische Fische und so kaufen konntest. Und wenn du da reinguckst, da hast du halt so Seegurken und irgendwelche Tintenfische und allerlei Muschelkrams und so. Also es ist sehr viel so auf diese Seafood-Schiene und natürlich, da sind einige Sachen bei, da schaust du drauf und denkst dir, was ist das? Muss ich das essen? Und wir haben es halt nur angeschaut und da an der Stelle nicht gekauft.
Okay.
Im Restaurant ist es eigentlich nie so wahnsinnig schwer, irgendwas zu finden, was du auch als Durchschnittseuropäer problemlos runterkriegst.
Im Zweifelsfall kann man sich dann immer noch mal an die Nudelgerichte halten oder Reisgerichte.
Ja, wir haben was sehr Lustiges gefunden beim Sushi-Mann. Das ist ein, ich hatte hier noch nie gesehen bisher, das nennt sich Tuna with Onion Welsh, also Thunfisch mit so einer Zwiebel, mit so einer Gemüsezwiebel oder sowas in der Richtung. Und da ist dann halt Thunfisch-Tatar, roher Thunfisch mit Zwiebel durchsetzt und das Ganze in so ein Sushi-Ding reingebastelt.
Oh, das hört sich aber lecker an.
Das ist brutal lecker. Und nachdem wir es ein paar Mal gegessen haben, sagte einer von unserer Gruppe, das schmeckt wie ein Mettbrötchen. Und wenn du diese Assoziation einmal im Kopf hast, dann kriegst du es nicht mehr raus. Das ist dann ab sofort das Mettbrötchen-Sushi, weil es schmeckt tatsächlich so.
Okay, wir kriegen den Thunfisch so hin, dass es nach Mett schmeckt.
Ja, im Grunde ist Thunfisch, rohes Rindfleisch oder Schweinefleisch, das...
Es sollte geschmacklich ja schon anders sein. Ja,
das ist anders, aber die Zwiebel ist halt derart präsent. Und wenn du dieses Mundgefühl von rohem Fleisch mit Zwiebel, das macht sofort eine Mett-Assoziation. Und dann hast du eben, das ist halt das japanische Mett-Brötchen, ist dann offensichtlich dieses Ding.
Okay,
toll. Ja, soviel zum Thema Bob in Japan für diese Folge. Mehr habe ich nicht.
Gut, dann werden wir uns verabschieden. Für diese Woche.
Jawohl.
Und präsentieren am nächsten Dienstag wieder eine neue Folge Sneakpot mit einem tollen neuen Sneakfilm, hoffentlich. Und vielleicht noch ein paar anderen Filmen.
Genau. Und falls man es gerade gehört hat, ich habe einen Screenshot gemacht, damit wir ein Foto für die Sendung.
Ah.
Warte, ich mache noch ein paar. Lächel doch mal. So, jetzt haben wir genug Fotos.
Gut. Sehr schön.
Alles klar. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. In welcher Stadt sind wir? Ach, keine Ahnung.
Warte mal, ich mach dich noch ein Stück lauter.
Nein, ich krieg das ruhig. Herzlich willkommen zur Folge, bla 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 blub. Ich fange nochmal an, ja?
Ja.